Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Nach dem geplatzten Gipfel von Hanoi ist jetzt der Kampf um die Deutungshoheit in Brand. Woran das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un letztlich gescheitert ist. Trump hatte von überzogenen nordkoreanischen Forderungen gesprochen, was wiederum Außenminister Ri Yong-ho jetzt zurückgewiesen hat. Sein Land habe lediglich darum gebeten, die Sanktionen wegen des nordkoreanischen Atomprogramms teilweise zu lockern. In jedem Fall soll es jetzt erst einmal kein neuerliches Treffen zwischen den beiden Staatschefs geben und manche, wie der deutsche Außenminister Heiko Maas, zeigten sich angesichts des abrupten Gipfelendes in Hanoi doch enttäuscht.
Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden. Und insofern ist das bedauerlich, wenn es nicht zu einem Ergebnis gekommen ist.
Der geplatzte Gipfel, die Reaktionen darauf und eine Einschätzung dazu aus den USA, zumal der US-Präsident ja auch innenpolitisch mächtig unter Druck steht, das ist der Schwerpunkt dieser Sendung. Weitere Themen: Generalstaatsanwalt will den israelischen Ministerpräsident Netanyahu wegen Korruption anklagen, UN-Menschenrechtsrat sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen im Gazastreifen, Innenminister Horst Seehofer verteidigt die Abschiebung von Ben Ammar, einem Freund des Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz, verhärtete Fronten im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes und Daimler und BMW rücken näher zusammen. Es geht um eine Kooperation beim autonomen Fahren. Aber zunächst nach Hanoi. Vor dem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber hatte der US-Präsident noch mächtig geschwärmt. Er und Kim Jong-un hätten sich ineinander verliebt, so Donald Trump. Doch gleichzeitig war auch klar, beide mussten mehr liefern als noch bei ihrem ersten Gipfel in Singapur. Es ging letztlich um knallharte Interessenpolitik und da reichte offenbar die persönliche Beziehung der beiden Männer nicht mehr aus. Dena Bodewein.
Mit leeren Händen und noch dazu mit leerem Bauch. So endete für Donald Trump der Gipfel von Hanoi. Noch vor dem angesetzten Mittagessen gingen die beiden Männer auseinander, die sich noch am Vorabend als das unwahrscheinlichste Traumpaar der Weltpolitik präsentiert hatten.
Es ist eine Ehre, hier mit dem Vorsitzenden Kim zu sitzen.
So Trump.
Wir hatten einen sehr erfolgreichen ersten Gipfel und dieser hier wird genauso oder sogar noch großartiger. Der größte Fortschritt, den wir in der Zwischenzeit erzielt haben, ist, dass unsere Beziehung gut ist.
Noch großartiger wurde nichts. Der Showgipfel von Singapur hatte immerhin noch historische Dimensionen einer ersten Annäherung gehabt. Danach soll Kim Briefe an Trump geschrieben haben, die so schön waren, dass er wie frisch verliebt schwärmte. Aber hier und heute gab es die erste Entfremdung.
Dass unsere Beziehung gut ist.
Ist sie das noch nach diesem Tag, wenn noch vor der Vorspeise alles vorüber ist?
We will keep the relationship.
Wir werden unsere Beziehung erhalten. Wir werden sehen, was in der nächsten Zeit passiert, so Trump. Und er wies darauf hin, dass Nordkorea amerikanische Geiseln freigelassen habe. Es gebe keine Atomtests mehr. Und eine Sache, die er mir vergangene Nacht versprochen hat, es wird auch weiterhin keine Tests geben. Und ich vertraue ihm. Ich nehme ihn beim Wort und hoffe, dass es stimmt. Und in der Zwischenzeit werden wir reden. Das bestätigte Außenminister Mike Pompeo, sowohl in der Pressekonferenz als auch später auf einem Flug auf die Philippinen. Es werde weitere Treffen auf Arbeitsebene geben, aber das könne eine Zeit lang dauern. Erst müssten sich beide Seiten sortieren. Von einem weiteren Gipfel keine Rede. Das hatte noch am Morgen anders geklungen.
Ich bin sicher, im Laufe der Jahre werden wir uns noch oft sehen. Und auch nachdem wir Tatsachen geschaffen haben, nachdem wir einen Deal gefunden haben.
Ein Deal ist erst einmal in weiter Ferne, gescheitert an der Frage der Sanktionen. Kim Jong-un habe, so erzählt es Trump, denn nur dessen Version hört die Weltöffentlichkeit, Kim Jong-un habe jedenfalls gefordert, dass die USA alle Sanktionen gegen Nordkorea aufheben. Aber auf diese Forderung könnten sie nicht eingehen. Und dann müsse man eben gehen, sagte Trump. Und zwar mit leeren Händen. Dabei hatte es so große Erwartungen gegeben. Eine gemeinsame Abschlusserklärung, mit der womöglich der Frieden auf der koreanischen Halbinsel besiegelt würde. Ein Ende des Koreakrieges, das hatte sich Trump erträumt. Und am Ende des Traumes lockte der Friedensnobelpreis. Aber keine Erklärung, kein Friedensschluss und kein Mittagessen. Es hätte Fisch gegeben und Ginsengtee.
Der Bericht von Lena Bodewein. Hanoi ist also gescheitert. Dabei hätte der US-Präsident den außenpolitischen Erfolg dringend gebraucht, steht er doch innenpolitisch mächtig unter Druck. Denn sein früherer Anwalt Michael Cohen hatte ihn in einer Anhörung vor dem US-Kongress schwer beschuldigt. Zu den Reaktionen in Washington, Thorsten Teichmann.
In Washington reagieren Politiker vor allem mit Erleichterung auf die Nachrichten aus Hanoi. Erleichterung darüber, dass US-Präsident Donald Trump nicht darauf bestanden hat, ein Abkommen mit Nordkorea zu unterzeichnen. Die frühere nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice sagt im Radiosender NPR, es sei richtig gewesen, die Gespräche ohne Ergebnis zu beenden. Hätten die Vereinigten Staaten alle Sanktionen aufgehoben, ohne dass Nordkorea auf sein gesamtes Atomprogramm verzichtet, wäre das ein großer Fehler gewesen. Eigentlich bereiten Diplomaten über Wochen eine Gipfelerklärung vor, bevor es zu einem Treffen kommt. Dafür fehlte dem Präsidenten offenbar die Geduld. Er glaubte, dass ein Durchbruch durch persönliche Beziehungen gelingt, schreibt Nicholas Kristof in der New York Times. Und Trump wurde einmal mehr enttäuscht. Die Gefahr voreiliger Zugeständnisse galt auch deshalb als so groß, weil Trump nach den Aussagen seines früheren Anwalts Cohen im US-Kongress weiter unter Druck geraten war. Neil Katyal, Juraprofessor an der Georgetown-Universität, sagt, die Aufmerksamkeit konzentriere sich jetzt auf die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft in New York und weniger auf den Bericht von Sonderermittler Mueller. Hat der Präsident gegen Gesetze verstoßen, seien drei Wege der Strafverfolgung möglich. Das Justizministerium könnte Anklage erheben, auch wenn das derzeit als unwahrscheinlich gilt, so Katyal im Fernsehsender CNN. Bundesstaaten können auch Anklage erheben, zum Beispiel New York, wo es laufende Ermittlungen gibt. Die dritte Möglichkeit wäre ein Amtsenthebungsverfahren, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Alle drei Möglichkeiten existieren. Cohen hatte jetzt noch einmal im Geheimdienstausschuss hinter verschlossenen Türen ausgesagt. US-Präsident Trump könnte deshalb nach seiner Rückkehr nach Washington versucht sein, den Gipfel in Nordkorea zumindest als Erfolg zu verkaufen. Er habe nie Angst gehabt, kurz vor einem Abkommen den Verhandlungstisch zu verlassen, ist einer seiner Markensätze. Dazu müsste sein abrupter Aufbruch in Vietnam aber Druck entfalten, um Nordkoreas Diktator Kim zum Einlenken zu bewegen. Bisher sei der Diktator nicht bereit, auf sein Atomwaffenprogramm zu verzichten, sagt Susan Rice. Sie stellen weiter spaltbares Material her, sie erweitern ihr nukleares Arsenal und sie forschen weiter an ballistischen Raketen. Die Gefahr bleibt bestehen. Richtig heftige Kritik hat sich Trump eingehandelt, weil er den nordkoreanischen Diktator im Fall Otto Warmbier in Schutz nimmt. Warmbier war in Nordkorea im Februar 2016 verhaftet, verurteilt und gefoltert worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb der 22-Jährige. Dass Trump jetzt behauptet, Diktator Kim habe von der Misshandlung keine Ahnung gehabt, halten viele in Washington einfach für geschmacklos.
Der Bericht von Thorsten Teichmann. Und in Washington erreichten wir jetzt Jackson James, ehemaliger Präsident des renommierten American Institute for Contemporary German Studies. Herr James, ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Herr James, lassen Sie uns zunächst auf den geplatzten Gipfel mit Nordkorea schauen. Wie bitter ist die Lektion für den US-Präsidenten in der Außenpolitik?
Bestimmt bitter, weil er so personifiziert, was er macht, sei es in Innen- oder sei es in Außenpolitik. Und hier war eine herbe Enttäuschung, da er tatsächlich dann angekündigt hat, bei der letzten Begegnung, die Drohung ist weg. Und damit ist es nicht ganz klar, was dann jetzt, wie es weitergeht. Insofern kann er nur eine Lehre daraus ziehen, dass es schlecht vorbereitet war. Und dass er nicht so einen Zauberstock in der Hand hat.
Würden Sie sagen, seine Herangehensweise insgesamt ist einfach zu naiv nach dem Motto, wir müssen einfach reden und dann klappt es, dann gibt es auch Fortschritte?
Well, auf jeden Fall, das war seine Erfahrung wahrscheinlich im Geschäftswesen 40 Jahre lang in New York. Und insofern, wie immer in seinem Art und Weise, wie er das Weiße Haus steuert, hat er dann alles an diese Erfahrungen gedacht und übertragen. Aber das funktioniert nicht diplomatischen Kreisen. Also ich glaube schon, dass es eine Enttäuschung war für ihn. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, es ist interessant, dass hier in Washington die eingehende Interpretation ist, dass er ist besser beraten, dass er nicht irgendwas unterschrieben hat. da er so schlecht vorbereitet war. Insofern kriegte er eigentlich dann indirekt ein Lob von den Demokraten, also von den Republikanern, dass Gott sei Dank es nicht irgendwie viel mehr Porzellan zu schlagen war.
Also kurioserweise ist die Erleichterung am Ende größer als sozusagen die Schelte für den US-Präsidenten.
Irgendwie schon. Dann, man hätte eigentlich denken können, er hätte eine Versprechung gegeben, die er nicht einhalten könnte oder gar nicht abgesprochen hatte, zum Beispiel mit den Alliierten in Südkorea. Also insofern, vielleicht ist das besser, so wie es gelandet ist, als wenn irgendwas anderes passiert wäre.
Herr James, auf der anderen Seite kann doch der US-Präsident auch für sich in Anspruch nehmen, dass es immerhin jetzt einen Dialog überhaupt gibt zwischen Nordkorea und den USA. Wird das zu sehr unterschätzt?
Nee, ich glaube schon, dass diese Arbeit weiter läuft, dass er wahrscheinlich nach wie vor angekündigt, dass die, wie er sagte eben in ihrem Bericht, ich werde weiterhin das Gespräch suchen. Aber die Frage ist, mit welchem Zweck? Und es gibt ja auch eine Menge andere Dinge, die nicht nur in der Innenpolitik herumlaufen, sondern auch außenpolitisch. Denken wir mal an Venezuela. Es gibt ja eine ganze Menge anderer Faktoren, die in seinem Kreis jetzt herumlaufen. Also wie weit dieser Versuch, diesen Frieden zu schließen mit Nordkorea in der in den nächsten Monaten oder möglicherweise bis 2020 überhaupt in Frage kommt, da bin ich nicht so ganz sicher.
Nun steht also Trump außenpolitisch mit leeren Händen da. Gleichzeitig hat ihn ja sein früherer Anwalt Cohen schwer belastet. Was würden Sie sagen, wie gefährlich sind die Vorwürfe von Cohen an Trump, dass der Präsident zum Beispiel oder der damalige Kandidat über die russischen Wahlkampfmanipulationen viel mehr gewusst haben soll, als er selbst zugibt?
Also im Prinzip, ich glaube, was bei der Cohen-Anhörung deutlich klar war, ist, dass die Bestätigung von beiden Seiten sichtbar verstärkt war. Die republikanische Seite wurde bestärkt darin zu sagen, Cohen lügt. Und auf der demokratischen Seite haben sie darauf beharrt, die Berichte von Cohen doch mal anzuhören. Inwieweit das die Pokerspiele, sagen wir mal so, zwischen jetzt und 2020 eine Rolle spielt, hängt davon ab, wie weit die Demokraten weiterhin diese Anhörungen betreiben. Und die haben alle Möglichkeiten, zumindest in der einen Kammer, das zu tun. Gleichzeitig allerdings ist man nicht so ganz sicher, ob der Bericht von Robert Mueller überhaupt was ans Tagelicht bringt, das wirklich ja ein Erdrutsch sein könnte. Man denkt eigentlich, und das hat Ihren Reporter in Washington berichtet, dass die Staatsanwalt da in New York etwa mehr Möglichkeiten hätte, ihn anzudrohen. Mhm. Also insofern ist es die Frage, inwieweit eigentlich politisch gesehen die Anhörung von Cohen tatsächlich seinen sogenannten Basis irgendwie bewegt hat. Oder gleichzeitig könnten wir auf neue Enthüllungen erwarten. Und ich glaube, das wäre eigentlich der Fall in den nächsten Monaten und Jahren.
Nun hat Cohen ja gesagt, letztlich, das war ja die Kernaussage, Trump sei ein Lügner, sei ein Betrüger. Nun ist aber ja das spezielle Verhältnis von Trump zur Wahrheit und zu den Tatsachen ja durchaus bekannt. Das ist ja also nicht wirklich neu. Also insofern stellt sich ja schon die Frage, können solche Aussagen wirklich eben auch richtig was bewegen in Amerika?
Ich glaube, wir sind ja ziemlich festgefahren momentan. In den beiden Lager. Nur was dann eigentlich doch interessant ist, ist, dass bei diesen Anhörungen, da kam eine politische Darstellung, eine Darstellung von Trump in allen seinen Phasen ans Tagelicht, ohne gefiltert zu werden durch die sogenannten Kabelfernsehprogramme. Die kamen später an dem Abend. Aber dass die Enthüllungen von Cohen doch auf Interesse stoßt und möglicherweise auch verstärkt wird, wenn was weiterkommt, etwa von einem Staatsanwalt oder sogar von einem Mueller-Projekt. Da ist dann irgendwas jetzt vorbereitet auf die Frage, werden manche Leute sagen, Mensch, den habe ich gewählt in 2016, weil ich wirklich wollte eine ganz andere Politik sehen in Washington, aber vielleicht war das eine Nummer zu viel. Also das steht noch in den Sternen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, leider ist es wahrscheinlich so, dass das Ergebnis eher die Leute festgelegt hat, umso mehr nach dieser Anhörung. So befürchte ich das. Mhm.
Herr Jens, noch eine Frage. Wenn man jetzt mal diesen ergebnislosen Gipfel von Hanoi berücksichtigt und eben diese innenpolitischen Vorwürfe jetzt gegen Trump, wenn man das zusammenzählt, was würden Sie sagen, wo steht Trump im Augenblick jetzt bei seiner Präsidentschaft?
Unter starkem Druck. Aber auf jeden Fall, er wird wohl aufbauen wollen, ihm zu sagen, er steht, fast alles, was er tut, ist innenpolitisch gezielt. Und zwar alles, was er versprochen hat in seiner Wahlkampagne in 2016, Stichwort Paradebeispiel ist natürlich die Mauer in Mexiko. Das will er anhalten. Das will er beweisen, dass er stark gekämpft hat für all das, was er dafür gerade gestanden hat. Und das, da bleibt er bei der Stange. Insofern die Frage ist, kippt dann manche Leute, die für ihn gestimmt haben, für ihn gewählt haben zwischendurch, weil sie andere Schattenseiten von Bush, von ihm gesehen hat. Viele Leute sagen, ja, wir wussten, dass er nicht unbedingt ein sauberer Weste anhatte. Aber die Frage ist, ob das über die nächsten 20 Monaten, ob das tatsächlich dann eine Nummer zu viel ist für viele Leute, die damals ihm den sogenannten Benefit of the Doubt geschenkt hat und vielleicht nicht mehr bereit sind, das zu tun.
Die Einschätzung waren das von Jackson Janes. Er ist der ehemalige Präsident des American Institute for Contemporary German Studies. Herr Janes, vielen Dank für das Interview.
Gern geschehen.
Und wir gehen ins Inland. Einen Tag vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hatten sich der Attentäter und sein Freund, der tunesische Islamist Bilal Ben Ammar, noch in einem Stehimbiss getroffen. Später aber dann wurde Ammar nach Tunesien abgeschoben und ist inzwischen auch unauffindbar. Die Opposition in Berlin reagiert verärgert bis entsetzt, hält sie Ammar doch für einen wichtigen Zeugen. Der Innenminister wiegelt dagegen ab. Gudula Geuter.
Berichte zu möglichen neuen Belegen für einen Mittäter Anis Amris beim Anschlag vom Breitscheidplatz lassen sich offenbar nicht bestätigen, aber auch die Fragen und möglichen Unstimmigkeiten bleiben im Raum. Am Vorabend des Attentats hatte sich Anis Amri mit dem heute 28-jährigen Tunesier Bilal Ben Ammar getroffen. Bundesinnenminister Horst Seehofer bestätigte heute auch den Vermerk eines Ermittlers, der eine Mitwisserschaft Ben Ammars für möglich hielt. Schon früh hatten es Ermittler auch für möglich gehalten, dass sich der Mann zur Tatzeit auf dem Breitscheidplatz aufgehalten hat. FDP, Linke und Grüne im Bundestagsuntersuchungsausschuss wollen Ben Ammar deshalb schon länger vernehmen, der auf Drängen des Bundesinnenministeriums Wochen nach dem Anschlag nach Tunesien abgeschoben worden war. Diese Abschiebung rechtfertigte heute der Bundesinnenminister. Ben Ammar sei als Gefährder eingestuft gewesen, sagte er.
Da er in der Vergangenheit seine Identität immer wieder durch zahlreiche Alias-Personalien verschleierte, insgesamt 12 Identitäten, stand zu befürchten, dass er sich nach seiner im Januar 2017 kurz bevorstehenden Freilassung aus Haft in anderer Sache den Sicherheitsbehörden entzieht, untertaucht und Straftaten begehen könnte.
Zweimal sei Ben Ammar vernommen worden, danach sei nicht zu erwarten gewesen, dass er zur Aufklärung beitragen könne oder wolle.
Ich kann die Güterabwägung, die damals getroffen wurde, verstehen.
Der Fokus hatte dagegen mit Verweis auf einen nicht näher bezeichneten hochrangigen Sicherheitsbeamten berichtet, Ben Ammar sei V-Mann des marokkanischen Geheimdienstes gewesen und hatte gemutmaßt, die Strafverfolgung habe verhindert werden sollen. Es gebe keine Belege für eine solche Geheimdiensttätigkeit, antwortete Seehofer heute und verwies darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden 2017 der Abschiebung zugestimmt hätten.
Ich halte die wirklich übereilte Abschiebung von Ben Ammar für mindestens fahrlässig,
kritisiert dagegen die Obfrau der Grünen im Ausschuss, Irene Mihalic.
Der Untersuchungsausschuss muss die näheren Umstände dieser Abschiebung und auch die Rolle der Spitze des Bundesinnenministeriums in diesem Fall überprüfen. Denn es kann nicht sein, dass man einen so wichtigen Zeugen mehr oder weniger Hals über Kopf ja außer Landes bringt, der für die Untersuchungsarbeit wirklich eklatant wichtig ist.
Wobei die Spitze des Bundesinnenministeriums damals Thomas de Maizière hieß. Ihn und die damalige Staatssekretärin und heutige Botschafterin in Washington, Emily Haber, wollen FDP, Linke und Grüne ebenfalls im Untersuchungsausschuss hören. Vor allem aber wollen sie Ben Ammar und bräuchten dafür Hilfe, so die Obfrau der Fraktion Die Linke, Martina Renner, gegenüber NTV.
Wir wollen, dass das Innenministerium, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst jetzt wirklich dafür sorgen, herauszufinden, wo Ben Ammar in Tunesien ist und den Weg freizumachen für seine Vernehmung.
Seehofer hatte auf die Frage, welche Bemühungen es bisher gebe, nur geantwortet.
Mir ist momentan der Aufenthalt nicht bekannt.
Bisher erhärtet sich nach Seehofers Aussagen nicht, dass Benamar zur Tatzeit am Breitscheidplatz war. Das würde auch ein Video nicht belegen, auf dem ohnehin Menschen nicht erkennbar seien. Die Opposition im Ausschuss will nicht nur die Aufnahmen, sondern auch weitere Akten sehen. Wie Grüne und Linke, so beklagt auch die FDP mangelnden Aufklärungswillen der Bundesregierung. Benjamin Strasser nennt Seehofers Überprüfung eine Luftnummer.
Aus Berlin der Bericht von Gudula Geuter. Das hat es in Israel noch nicht gegeben. Einem amtierenden Ministerpräsidenten droht eine Anklage wegen Korruption, aber er bleibt trotzdem im Amt. Ja, mehr noch, Benjamin Netanyahu will im laufenden Wahlkampf erneut als Sieger vom Platz gehen, trotz der drohenden Anklage, die Netanyahu ohnehin als haltlos und Hexenjagd zurückgewiesen hat. Benjamin Hammer mit den Einzelheiten.
Also Israel. Um kurz nach 20 Uhr Ortszeit machte Benjamin Netanyahu, was er häufig macht, wenn er unter Druck ist. Er ging in die Offensive, wandte sich an die Bürger Israels, zur besten Sendezeit im Fernsehen. Die politische Linke weiß, dass sie uns nicht in den Wahllokalen besiegen kann. Deshalb verfolgen sie uns seit 3 Jahren politisch, in einer beispiellosen Hetzjagd, die nur ein Ziel hat, die rechte Regierung mit mir an der Spitze zu stürzen. Eine Hetzjagd gegen ihn und seine Familie, so sieht es Netanyahu. Dabei hatte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit die Vorwürfe gegen den Premierminister zuvor minutiös geprüft und am frühen Abend bekannt gegeben, Benjamin Netanyahu soll angeklagt werden. Dem Premierminister werden Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen in gleich 3 möglichen Korruptionsfällen. Benjamin Netanyahu wird verdächtigt, teure Geschenke von Geschäftsleuten angenommen zu haben und ihnen im Gegenzug Gefallen gewährt zu haben. In einem anderen Fall soll er dem größten Telekommunikationskonzern Israels Vorteile verschafft haben. Im Gegenzug soll eine Nachrichtenseite des Konzerns positiver über Netanyahu berichtet haben. Laut israelischem Recht muss Netanyahu zunächst angehört werden, bevor sich der Generalstaatsanwalt endgültig entscheidet. Es wäre das erste Mal in Israels Geschichte, dass ein amtierender Regierungschef angeklagt wird. Ein beispielloser Fall, so sieht es auch Emanuel Gross. Er ist Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Haifa und sprach mit dem israelischen Fernsehsender Kan. Diese Entscheidung ist nicht weniger als ein Erdbeben. Seit der Staatsgründung gab es so etwas nicht, dass ein amtierender Premierminister wegen einer so schweren Straftat angeklagt wird. Die Bestechlichkeit stellt die schlimmste Straftat in unserem Strafgesetzbuch dar. Die Anklage unter Vorbehalt setzt Netanyahu mitten im israelischen Wahlkampf unter Druck. Schon vor der Anklage lag der Premier laut Umfragen gegenüber dem Bündnis seines Hauptkonkurrenten zurück, dem früheren Armeechef Benny Gantz, der seit kurzem gemeinsame Sache mit dem ehemaligen Journalisten Yair Lapid macht. Netanyahu weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Unter ihm habe Israel das beste Jahrzehnt seiner Geschichte erlebt. Der Premier hofft, dass die Wähler das am 9. April genauso sehen. Korruptionsvorwürfe hin oder her. Lasst euch von dieser Hetzjagd nicht verwirren. Die Wahl war immer einfach und ist es auch geblieben. Eine schwache linke Regierung von Lapid und Gantz oder eine starke rechte Regierung mit mir an der Spitze und der Führung des Likud. Doch laut Wahlumfragen hat Netanyahu nun ein Problem. Nach der Anklage dürften sich Wähler von Netanyahu abwenden, die ursprünglich für dessen Likud-Partei stimmen wollten. Einen möglichen Koalitionspartner hat Netanyahu nun ebenfalls verloren, seinen Rivalen Benny Gantz. Der schloss eine Zusammenarbeit mit Netanyahu nach den Wahlen erstmals aus.
Benjamin Netanyahu,
ich rufe Sie auf, die Angriffe auf das Rechtssystem und den Gesetzesvollzug zu stoppen. Zeigen Sie Verantwortung und treten Sie von Ihrem Amt zurück. Wenn Sie Ihre Unschuld bewiesen haben, können Sie mit erhobenem Haupt zur Öffentlichkeit zurückkehren. Ob Netanyahu schuldig ist oder unschuldig, das wird sich wahrscheinlich erst in Monaten klären. Einen Rücktritt lehnt der Premierminister unter Korruptionsverdacht vehement ab.
Benjamin Hammer, 23.34 Uhr ist es. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Und nun weitere Kurzmeldungen und auch da geht es im ersten Beitrag um Israel. Der UN-Menschenrechtshof hat jetzt schwere Vorwürfe wegen der Auseinandersetzungen am Gazastreifen erhoben. Marion Batzen.
Der Vorwurf der Kommission richtet sich gegen israelische Soldaten. Scharfschützen würden an der Grenze zu Gaza gezielt auf Kinder und Menschen mit Behinderungen schießen. Zivilisten ins Visier zu nehmen, ohne dass es um legitime Selbstverteidigung gehe, müsse als Kriegsverbrechen gewertet werden. Israel müsse das umgehend untersuchen, sagte der Vorsitzende der Untersuchungskommission heute in Genf. Die UN-Untersuchungskommission legte Zahlen für 2018 vor. Mehr als 6000 Mal sei auf Demonstranten am Grenzzaun geschossen worden, 189 seien getötet worden, davon 35 Minderjährige. Ein israelischer Soldat sei getötet, 4 seien verletzt worden. Israels Außenminister Israel Katz wies den Bericht zurück. Er sei feindselig und verlogen. Nicht israelische Soldaten würden auf Minderjährige schießen, sondern die Hamas dränge bewusst Kinder und Frauen an die Grenze. Tatsächlich kritisierte die Kommission in ihrem Bericht auch die Hamas, die nicht verhindere, dass Palästinenser Brandbomben Richtung Israel schickten. Seit Ende März protestieren Bewohner von Gaza im Grenzraum gegen die seit Jahren von Israel verhängte Blockade.
Im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan kommen aus Islamabad erstmals versöhnliche Töne. Bernd Muschborowska.
Pakistans Premierminister Imran Khan hat überraschend die Freilassung eines gefangen genommenen indischen Piloten angekündigt. Dies sei eine Geste des Friedens, sagte Khan bei einer Rede im pakistanischen Parlament. Indien ging auf diese Geste zunächst nicht ein. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Neu-Delhi rief Premierminister Narendra Modi seine Landsleute zu Geschlossenheit auf. Modis Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP steht unter Druck, weil in einigen Monaten eine Parlamentswahl ansteht. In verschiedenen indischen Städten gab es in den vergangenen Tagen Demonstrationen, auf denen ein harter Kurs gegenüber Pakistan gefordert wurde. Auslöser der angespannten Situation zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten war ein Terroranschlag in Kaschmir vor 2 Wochen, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen waren. Bekannt hatte sich zu dem Anschlag eine Terrororganisation, die ihre Basis in Pakistan hat. Nachdem die indische Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag in den pakistanischen Luftraum eingedrungen war, um ein Terrorcamp anzugreifen, schoss die pakistanische Luftwaffe gestern nach eigenen Angaben 2 indische Kampfflugzeuge ab. Der Luftraum über Pakistan ist wegen der angespannten Lage weiterhin gesperrt. Viele internationale Fluggesellschaften haben ihre Flüge von Südostasien und Südasien nach Europa eingestellt oder weiträumig umgeleitet. Nachdem Thai Airways den Flugverkehr nach Europa vorübergehend gestoppt hatte, saßen tausende Flugreisende am Flughafen in Bangkok fest. Inzwischen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen, auf einer längeren nördlichen Route, die nicht direkt über die Krisenregion verläuft.
In einer feierlichen Zeremonie hat Baden-Württemberg jetzt wichtige Kulturgüter an den namibischen Staat zurückgegeben. Jana Gent.
Es wird eine Großveranstaltung, die es so im Süden Namibias wohl noch nie gegeben hat. Mindestens 2500 Menschen werden zu den Feierlichkeiten in Gibeon erwartet. Der kleine Ort, gut 3,5 Autostunden südlich der Hauptstadt Windhoek, ist traditionell der Stammsitz der Witboi-Familie. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer wird 2 Objekte an Namibias Präsidenten Hage Geingob übergeben. Die Familienbibel und die Peitsche von Hendrik Witboi, einem Nationalhelden, der die Nama im Kampf gegen deutsche Kolonialtruppen anführte. 117 Jahre lang waren Bibel und Peitsche im Stuttgarter Lindenmuseum aufbewahrt gewesen. Schon gestern, bei Zwischenstopps auf dem Weg nach Gibeon, wurden die Objekte von hunderten Menschen bestaunt und gefeiert. Mit ehrfürchtigen Gesichtern, Jubel, Tanz und fast schon greifbarem Stolz. Mit dabei ist eine Delegation aus Baden-Württemberg. Politiker, Kunsthistoriker und Geschichtswissenschaftler. Es ist das erste Mal, dass Baden-Württemberg geraubte Kulturgüter zurückgibt. Und es soll offiziellen Angaben zufolge nicht das letzte Mal sein.
Und fehlt noch der Blick auf das heutige Börsengeschehen in Frankfurt. Jan Plate fasst den Handelstag zusammen.
Die Aktie des Berliner Online-Modehändlers Zalando hat sich zuletzt schwer getan. Doch nun gab es den größten Kurssprung in der Firmengeschichte. Die Papiere sind um fast 24% gestiegen auf ein 4-Monats-Hoch. Das Weihnachtsgeschäft ist besser gelaufen als gedacht. Allerdings waren auch Aktien deutscher Maschinen- und Anlagenbauer gefragt. Papiere des Stuttgarter Unternehmens Dürr haben sich um 7,5% verteuert, die der hessischen Isra Vision sogar um 17%. Bei beiden Unternehmen zeigt sich das Management zuversichtlich, weiter gute Geschäfte machen zu können. Nachdem es aus der Eurozone zuletzt verschiedene schwächere Wirtschaftsdaten gegeben hat, rechnen einige Experten damit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erst im nächsten Jahr anheben wird. Und um aber die Wirtschaft anzukurbeln, wird spekuliert, ob es von der EZB wieder langfristige günstige Kredite für Geschäftsbanken gibt, in der Hoffnung, dass die Geldhäuser diese als Kredite weitergeben. Diese Spekulation hat manchen bei Bankaktien zugreifen lassen. Papiere der Commerzbank und der Deutschen Bank sind jeweils um mehr als 2% gestiegen. Der deutsche Aktienindex DAX hat sich um 0,25% verbessert auf 11.516 Punkte.
Jan Platte mit dem Börsenbericht und der Blick auf die Uhr, 23.40 Uhr ist es. Wenn sich deutsche Spitzenpolitiker mit der Flugbereitschaft ins Ausland wagen, dann gleicht das inzwischen einem Lottospiel. Funktioniert die Technik oder bleibt die Maschine nicht doch wieder liegen, so wie es erst jüngst Bundeskanzlerin Angela Merkel oder auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier widerfahren ist. Und das ist jetzt kein Faschingsscherz, auch Heiko Maas hat offenkundig kein Glück. Klaus Remme, Sie begleiten derzeit den Außenminister durch Westafrika. Was ist passiert?
Ja, 300.000 Flugkilometer hat der Bundesaußenminister erfolgreich hinter sich gebracht. Und heute kommentierte er diese jüngste Panne mit den Worten: Irgendwann erwischt es jeden. Wir waren mit der Delegation auf einer Kulturveranstaltung. Es war die letzte Station seiner Reise durch Westafrika. Wir sind im Moment in Bamako, der Hauptstadt Malis. Und etwa eine halbe Stunde, bevor sich die Delegation auf den Weg zum Flughafen machen wollte, wurde klar, Flugzeugpanne, Hydraulik, Leck, Reparatur kurzfristig ausgeschlossen. Es wurden dann Alternativen geprüft, etwa ob man ohne großen Zeitverzug mit Linienflügen nach Berlin zurückkommen könne. Die Delegation ist etwa, ich würde schätzen, gut 40 Personen stark, Bundestagsabgeordnete, Sicherheitskräfte, Mitarbeiter, Journalisten, und wurde geprüft, die Alternativen, sie wurden verworfen. Die Delegation bleibt jetzt über Nacht in Bamako. Die Flugbereitschaft der Luftwaffe wird, so ist der Plan, eine Ersatzmaschine, einen A340 auf den Weg bringen. Und wenn alles klappt, dann wird die Delegation morgen Nachmittag, etwa Bamako-Zeit, Richtung Berlin abheben.
Also technisch viele Probleme. Politisch, wie ist die Reise gerade jetzt auch in Mali zu bewerten?
Na, es war eine Reise durch die Staaten Sierra Leone, Burkina Faso und Mali, die ganz unter dem Zeichen der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Region stand. Und das wurde nirgendwo deutlicher als heute beim Besuch des Bundesaußenministers im Lager, im EU-Ausbildungslager Kulikuru. Das ist etwa eine gute Autostunde entfernt von der Hauptstadt. Dort sind auch Bundeswehrsoldaten. Das Lager ist am vergangenen Sonntag angegriffen worden von Terroristen. Es hat einen Selbstmordanschlag gegeben. Und dieser kam überraschend, denn der Süden Malis galt bisher als vergleichsweise sicher. Maas hat sich den Schaden zeigen lassen. Wir mussten quasi über eine Art Hintereingang ins Lager fahren, denn die Hauptpforte war stark beschädigt durch die Folgen des Anschlags. Dies zeige, so Maas, wie gefährlich der Einsatz ist. Er warb gleichzeitig dafür, das Mandat für den Auslandseinsatz, das Ende Mai ausläuft, zu verlängern.
Aus Bamako waren das Informationen von Klaus Remme. Die Maschine von Außenminister Heiko Maas ist dort wegen technischer Probleme liegen geblieben. Und wir gehen ins Inland. In Potsdam hat jetzt wohl die entscheidende Runde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes begonnen. Bislang gibt es keine Zeichen für eine Annäherung. Vanja Butte mit den Einzelheiten.
Nach bundesweiten Warnstreiks mit nach Gewerkschaftsangaben 40.000 Beteiligten, geschlossenen Kitas und Unterrichtsausfall an vielen Schulen hoffen die Arbeitgeber auf ein Ergebnis. Doch bei den Gewerkschaften ist die Skepsis groß. Bei Verdi-Chef Frank Bzirske zum Beispiel.
Die Ausgangslage jetzt ist kompliziert. So kompliziert, dass man eigentlich überhaupt keine Prognose wagen kann, weil wir in allen drei wesentlichen Themenfeldern weit auseinander liegen.
Nämlich erstens der Forderung nach 6% mehr Gehalt, mindestens 200 Euro. Und zweitens nach einem Zuschlag für die Krankenpflege. Verbesserungen hier müssten die Kassen bezahlen, betonte Bzirske. Den Ländern entstünden keine zusätzlichen Kosten.
Auch da mauern sie und behaupten, sie hätten trotzdem Finanzierungslasten zu übernehmen. Keiner versteht warum und keiner versteht wie.
Das dritte dicke Brett, das zu bohren ist, Was die Gewerkschaften seit Jahren fordern, das soll in dieser Runde endlich bewerkstelligt werden. Bestimmte Berufsgruppen sollen höher eingruppiert werden in der Entgelttabelle. In den Verhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist das im vergangenen Jahr gelungen. Dieser Abschluss ist hier in Potsdam das große Vorbild. Dem Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, bereitet das Bauchschmerzen. Denn ein Ergebnis wird nicht nur für die knapp 1 Million Angestellten gelten, sondern auch auf die Beamten übertragen.
Und wenn man die Beamten und die Angestellten zusammenzählt, geht es dabei um mehr als doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Bund und Kommunen zusammen haben. Also es geht um die größten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Deutschland.
Na und, argumentieren die Gewerkschaften. Die Länder fahren seit Jahren Steuerüberschüsse in Milliardenhöhe ein. Da wird ja wohl Geld für den öffentlichen Dienst da sein. Zumal demnächst viele Angestellte der Länder in Rente gehen werden. Motivierter Nachwuchs muss her. Gleichzeitig wird die Konkurrenz um Fachkräfte immer schärfer. Nicht nur mit der Privatwirtschaft, auch mit dem öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, wo besser bezahlt wird. Es werde ja auch demnächst ein Angebot der Arbeitgeber auf den Tisch gelegt, meinte Kollatz.
Es ist aber so, dass die Länder auch dabei sind, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Dann ist es so, haben wir einen großen Investitionsstau in den Ländern. Und letztlich gibt es ja auch mit Recht in der Öffentlichkeit die Erwartungshaltung, dass wenn es den Ländern besser geht, dass dann auch von dem großen Schuldenberg, der bei 570 oder 580 Milliarden liegt, dass da auch ein bisschen was abgetragen wird.
Ein Kompromiss ist also nötig, um dieses komplexe Gesamtpaket schnüren zu können. Ob das gelingt, steht in den Sternen.
Ich schließe im Moment gar nichts aus,
sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Auch das Scheitern der Verhandlungen nicht. Das hätte dann gravierende Folgen, drohte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Ulrich Silberbach.
Ich weiß nur, wenn wir am Samstag, Sonntag kein Ergebnis präsentieren können. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns auf eine vierte Verhandlungsrunde einlassen werden, sondern dann werden wir in die Urabstimmung gehen und den Streik ausrufen. Und meine Überzeugung ist, das braucht das Land im Moment überhaupt nicht.
Schwierige Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die jetzt aber in die entscheidende Runde gehen. Das war der Bericht von Vanja Budde. Eigentlich sind sie Konkurrenten, doch weil die neue Technik so viel Geld kostet, wollen die beiden Premium-Autobauer Daimler und BMW zusammenarbeiten. Es geht dabei um das autonome Fahren jener Zukunftstechnologie, bei der andere, insbesondere die Anbieter aus den USA, muss man sagen, schon viel weiter sind als die Deutschen. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Das Auto der Zukunft fährt selbst. Kein Lenkrad, kein Gaspedal wird nötig sein. So zumindest die Vision vieler Experten. Deswegen versuchen die deutschen Autobauer bei diesen Trends nicht den Anschluss zu verlieren. Denn hier geht es weniger um die Kunst von Ingenieuren, Autos zu entwerfen und zu bauen, sondern um Software, die die Autos der Zukunft zuverlässig und sicher steuern kann.
Ich glaube, das ist eine Ansage gegen den Platzhirschen beim Thema vollautonomes Fahren, Robotaxi, die Alphabet-Google-Tochter Waymo, die beim Thema autonomes Fahren um einige Jahre Vorsprung hat vor den Automobilherstellern.
Sagt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Um diesen Vorsprung aufzuholen, ist nun also die Kooperation gedacht zwischen den Erzrivalen im Premium-Bereich Daimler und BMW. Auch beim Carsharing hatten beide Autobauer erst vor wenigen Tagen eine Zusammenarbeit vereinbart. Solche Formen der Kooperation gibt es immer mehr, auch mit Unternehmen jenseits der klassischen Autobranche. Peter Fuß, Autoexperte bei der Unternehmensberatung EY.
Die Kooperationen zwischen Automobilindustrie und IT- und Internetfirmen nehmen zu. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um innovativ zu sein, auch bei den neuen Technologien. Am Ende des Tages wird natürlich der Endverbraucher, der Kunde entscheiden, ob er all diese neuen auch Produkte und Lösungen aufgreifen und am Ende des Tages bezahlen wird.
So arbeitet BMW beispielsweise auch mit dem Chiphersteller Intel zusammen. Auch Volkswagen und Ford wollen gemeinsam Roboterautos entwickeln. Experten schätzen allerdings, dass die Autobauer der Google-Tochter Waymo beim Thema autonomes Fahren etwa 1 bis 2 Jahre hinterherhinken. Haben Sie da überhaupt eine Chance, den Tech-Giganten einzuholen?
Es gibt schon noch Chancen, aber die Anstrengungen müssen wesentlich verstärkt werden. Es wird viel Geld kosten bei einem relativ hohen Risiko, dass man es am Ende nicht schafft, die zentrale Plattform für autonomes Fahren zu sein. Insofern versucht man, das Risiko ein Stück weit zu teilen, auch die Kompetenzen zusammenzuführen. Und das ist sicherlich richtig und wichtig.
Sagt Stefan Bratzel. Es ist also ein Kraftakt, den die Autohersteller nun gemeinsam stemmen wollen. Die Kooperation zwischen Daimler und BMW steht auch anderen Herstellern und Zulieferern grundsätzlich offen. So sollen die finanziellen Risiken der Aufholjagd geteilt werden, denn ob man am Ende als Sieger aus dem Rennen mit Google und Co. um das autonome Roboterfahrzeug hervorgeht, ist noch keineswegs sicher.
Daimler und BMW wollen ihre Kräfte beim autonomen Fahren bündeln, das war der Bericht von Mischa Erhardt. Über dreckige Luftgrenzwerte und Messstationen wird in Deutschland erbittert gestritten, wenn es um Fahrverbote geht. Die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof hat dazu nun eine wichtige Einschätzung geliefert. Allerdings bleibt abzuwarten, ob auch die Richter der Empfehlung folgen werden. Paul Fuhreiter.
Es ist zwar nur der Schlussantrag einer Gutachterin, doch sollte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil zu dem belgischen Fall den Vorschlägen folgen, dürfte die Debatte über Standorte von Luftqualitätsmessstationen in Deutschland nochmal an Fahrt gewinnen. Die Gutachterin kommt zu dem Schluss, dass Messstationen dort aufgestellt werden müssen, wo die höchsten Konzentrationen, zum Beispiel von Stickoxiden oder Feinstaubpartikeln, auftreten. So will es die EU-Luftqualitätsrichtlinie, deren Ziel es ist, Leben und Gesundheit von Anwohnern zu schützen. Ob im Sinne dieser Richtlinie die Gesundheit bereits dort gefährdet ist, wo ein einziger Messwert überschritten wird. Die Gutachterin sagt, überall, wo die Grenzwerte überschritten werden, müsse das befürchtet werden. Es sei für das Gesundheitsrisiko nur eingeschränkt wichtig, ob die Grenzwerte im Durchschnitt in einem gesamten Gebiet überschritten werden. Soll heißen, es muss kein Mittelwert aller Messstationen gebildet werden. Richtig so findet Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Die Generalanwältin hatte eben unsere Rechtsposition noch mal eindrucksvoll unterstrichen. Sie sagt nämlich ganz klar, dass die Richtlinie festlegt, dass Messstationen gerade dort betrieben werden müssen, wo die höchsten Konzentrationen eintreten. Und das ist das, was in Deutschland im Moment in einer etwas absurden Diskussion in Frage gestellt wurde. Man möchte in bestimmten Städten jetzt bewusst Messstationen in niedrig belasteten Wohngebieten aufstellen und Mittelwerte bilden. Das ist einfach gesetzeswidrig.
Zweifel an der Gesetzeswidrigkeit könnten Anwohner vor Gericht anmelden. Die Gutachterin findet, dass innerstaatliche Gerichte auf Antrag von Betroffenen prüfen müssen, ob die Messstationen richtlinienkonform sind. Falls nicht, müssten die Gerichte, soweit befugt, alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine gesetzeskonforme Praxis durchzusetzen. Soll heißen, es müssten womöglich neue Messstationen aufgestellt werden, dort, wo im Sinne der Richtlinie die höchsten Schadstoffkonzentrationen auftreten. Und wenn nicht klar sei, an welchem Ort die Luft derart dreckig ist, dann müssten das die zuständigen Behörden eben untersuchen. Die Gutachterin verweist allerdings auch darauf, dass die zuständigen Stellen bei der Wahl der Standorte Ermessensspielräume hätten. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes hatte ebenso darauf hingewiesen, dass die EU-Luftqualitätsrichtlinie den Mitgliedstaaten ein gewisses Maß an Flexibilität gewähre. Deswegen würden die EU-Länder die Luftqualität nicht unbedingt in der Nähe großer Industriestandorte oder entlang von städtischen Hauptverkehrswegen messen. In Deutschland hält das Bundesumweltministerium alle Messstellen für korrekt aufgestellt, hat aber zugesagt, das Messnetz noch einmal aufgrund der hitzigen Debatte zu überprüfen. Die Stellungnahme und ein ähnliches Urteil könnten auch die deutsche Automobilindustrie unter Druck setzen, meint Jürgen Resch von der Umwelthilfe.
Ich hoffe jetzt mal, dass die Entscheidungen, die auch in diesem Jahr noch anstehen, ungefähr 20 weitere Klagen werden dieses Jahr entschieden, oder wir kriegen es hin, außergerichtliche Einigungen hinzubekommen, dass die dazu führen werden, dass die ganzen schmutzigen Diesel entsprechend nachbehandelt werden. Wenn das nicht eintritt, bin ich allerdings sicher, dass sich betroffene Bürger dann auf eine möglicherweise ähnliche Urteilsbegründung des Europäischen Gerichtshofes dann berufen und sagen, so, jetzt ist Schluss mit lustig.
Das Urteil des EuGH wird in einigen Wochen erwartet. Die Richter folgen zwar oft der Einschätzung der Gutachter, aber nicht immer.
Aus Brüssel war das der Bericht von Paul Fuhreiter. Fehlt noch die Presseschau. Zusammengestellt hat sie heute Andreas Diehl. Und da geht es natürlich auch vor allem um den ergebnislosen Gipfel von Hanoi.
Ganz genau, das ist das Hauptthema der Kommentare. Was für ein Reinfall, schreibt der Südkurier aus Konstanz. Als sei ihm der Friedensnobelpreis bereits sicher, reiste Donald Trump mit großspurigen Worten zum Korea-Gipfel nach Fernost. Gebracht hat das üppig inszenierte Treffen nichts. Ähnlich sieht das die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg. Der angebliche Meister der Verhandlungskunst steht am Ende dieser Woche als Meister des Desasters da. Grandios gescheitert in Hanoi und gedemütigt von seinem langjährigen Hausanwalt vor einem Millionenpublikum im Kongress, kehrt Trump geschwächt nach Washington zurück. Die Rheinzeitung aus Koblenz ist besorgt. Der Abbruch des Gipfels war eine Art Notbremse in voller Fahrt, aber auch Notbremsen sind gefährlich. In diesem Fall werden der Zusammenbruch der Verhandlungen und eine gefährliche Eskalation auf der koreanischen Halbinsel riskiert. Schmerzhaft muss Trump lernen, dass es einfacher ist, mühsam ausgehandelte Abkommen anderer, etwa den Atomdeal mit dem Iran, zu sabotieren, statt selbst etwas auf die Beine zu stellen. Der Reutlinger Generalanzeiger analysiert, ein Abkommen scheiterte an den Maximalforderungen auf beiden Seiten und daran, dass es hier ganz offensichtlich keine ausreichende diplomatische Begleitung der beiden Egos gegeben hat. Sie wollten den Atomdeal mal kurz unter vier Augen zwischen Frühlingsrollen und Krabben aushandeln. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle bilanziert, am Ende steht eine Erkenntnis, die nur für Trump selbst noch erstaunlich sein dürfte. Außenpolitik ist kompliziert und lässt sich in der Regel nicht durch eine große Show lösen. Das Straubinger Tagblatt bemerkt, Trump erkennt im Streit über einen Abbau von Sanktionen an, dass seine Verhandlungsziele mit denen der Nordkoreaner unvereinbar sind. Nach dem symbolischen Erfolg des ersten persönlichen Treffens im vergangenen Jahr ist es ein positives Zeichen, dass Trump nicht nur an Gesten, sondern auch an Inhalten interessiert ist. Die Passauer Neue Presse befasst sich mit der geplanten Kooperation von Daimler und BMW. Auch in Zukunft wird der Mercedes-Stern auf keinem BMW prangen und das weiß-blaue Logo der Münchner auf keinem Benz. Aber die beiden Premium-Hersteller tun gut daran, in zentralen Zukunftsfragen strategische Allianzen einzugehen. Das gilt vor allem für das autonome Fahren, bei dem das ganz große Rad gedreht wird. Und die Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven meint, für die deutsche Autoindustrie, man muss das so klar sagen, geht es in den kommenden Jahren ums Überleben. Weil sie sich neuen Konkurrenten mit gigantischer ökonomischer Potenz und durchschlagender Innovationskraft stellen müssen. Dass Daimler und BMW jetzt bei der Entwicklung autonomer, also selbstfahrender Autos kooperieren wollen, ist vor diesem Hintergrund ein notwendiger Schritt. Wenn überhaupt, dann kann es ihnen nur gemeinsam gelingen, den Vorsprung, den Google oder Tesla auf diesem Gebiet schon herausgefahren haben, zumindest einigermaßen zu verkürzen.
Und das war sie, die Presseschau. Besten Dank an Andreas Diehl. Und das war es dann auch von mir. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.